Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
ARD Retro veröffentlicht Originalbeiträge, die Denkweise und Sprachstil der 1940er, 50er und 60er wiedergeben.
Meine Damen und Herren, der Zeitfunk vermittelt Ihnen nun weitere Berichte und Reportagen zum Tode des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy.
Vor wenigen Minuten erhielten wir den folgenden Direktbericht aus Washington.
Ein kalter, trüber Regentag liegt über Washington. Die Fahnen wehen auf Halbmast. Man sieht kaum Menschen auf den Straßen. Die öffentlichen Gebäude sind geschlossen. Noch haben wir alle eigentlich nicht begriffen, was geschehen ist. Wie es in den Zeitungen immer wieder betont wird und wie es in den vielen Erklärungen und Beileidskundgebungen immer wieder heißt, diese schreckliche Tat geht über unser sofortiges Begriffsvermögen. Und doch, im Weißen Haus hat Präsident Lyndon Johnson den ersten Tag begonnen, an dem er die volle Bürde seines neuen Amtes trägt. Blicken wir zurück auf die Ereignisse der Nacht und des gestrigen Tages. Die sterblichen Überreste Präsident Kennedys wurden heute um 4.30 Uhr morgens von dem Marinehospital in einem Vorort von Washington feierlich ins Weiße Haus überführt, unter militärischen Ehren. Dem Sarg folgte nur Jacqueline Kennedy, und mit ihr ihr Schwager Robert Kennedy und einige andere enge Familienmitglieder. Der Sarg wurde im Ostraum des Weißen Hauses feierlich aufgebahrt. Als erste nahmen heute früh die Familienmitglieder vom verstorbenen Präsidenten Abschied. Um 11 Uhr hat der neue Präsident Lyndon Johnson den Raum betreten. Ihm folgen die beiden früheren Präsidenten Eisenhower und Truman. Der dritte noch lebende Ex-Präsident Herbert Hoover, der 88 Jahre alt ist, ist leidend und konnte nicht nach Washington kommen. Anschließend an diese Würdenträger nehmen die Kabinettsmitglieder Abschied von dem Mann, der sie auf ihre Posten berufen hatte. Auch andere hohe Beamte der Bundesverwaltung, wie die Mitglieder des Obersten Gerichtshofes. Der Sarg wird am Sonntag in feierlicher Prozession ins Kapitol überführt, wo die Kongressmitglieder und später die Bevölkerung vorbeidefilieren kann. Am Montag um 10 Uhr wird der Sarg in die Washingtoner Kathedrale überführt, wo die feierliche Totenmesse gehalten wird. Inzwischen geht das politische Leben seinen Gang. In der Nacht kehrten die sechs Minister, darunter Außenminister Dean Rusk, von einem Flug zurück, der sie eigentlich nach Tokio bringen sollte. Sie erfuhren die Nachricht vom Attentat auf dem Flug über den Pazifischen Ozean. Präsident Johnson hatte heute früh bereits eine halbstündige Konferenz mit Dean Rusk, nachdem er ihn noch in der Nacht gesprochen hatte. Dean Rusk und Lyndon Johnson sind alte Freunde und Mr. Rusk hatte immer besonders sorgfältig die vielen Auslandsreisen vorbereitet, die Vizepräsident Johnson im Auftrage Präsident Kennedys durchgeführt hatte. In einer halben Stunde hat Präsident Johnson eine Unterredung mit dem früheren Präsidenten Eisenhower. Andere Besprechungen sind angesetzt. Mr. Johnson benutzt vorläufig noch sein altes Büro im Verwaltungsgebäude des Weißen Hauses. Er wird erst in den nächsten Tagen in das Amtszimmer Präsident Kennedys übersiedeln.
Wie die Nachricht über den Tod des amerikanischen Präsidenten in New York aufgenommen wurde, schildert Ihnen dieser Bericht.
Die große Stadt ist still geworden. Ihr Puls pocht langsamer. Ihr Gesicht, das sonst am Wochenende doppelt aufzustrahlen pflegt, zeigt nur das Grau der Mauern. Als ich gestern Nachmittag die Nachricht von der Ermordung Präsident Kennedys hier verbreitete, fand sie dieselbe Reaktion wie überall im Lande. Man wollte, man konnte sie nicht für möglich halten. Als aber aus Zweifel und Ungewissheit eine unumstößliche Tatsache wurde, da wurde aus New York eine andere, ungewohnte Stadt. In den Gerichtssälen New Yorks wurden Verhandlungen mitten in Verhören oder Plädoyers unterbrochen. George Shell, der das Nachmittagskonzert in der Philharmonie dirigierte, legte nach Beethovens Leonore-Ouvertüre den Taktstock nieder und beendete die Aufführung. Die fieberhaften Entwicklungen an der Börse kamen abrupt zum Stillstand und die Tore wurden geschlossen. Viele der Universitäten und Colleges der Stadt sagten den weiteren Unterricht ab. Und der Direktor einer Schule in New Yorks Chinesenviertel rief gegen Ende des Tages seine 700 Schüler zu einer Gedenkfeier zusammen. Alle städtischen Dienststellen, alle Büros der großen Firmen schlossen. Und hier und dort machten auch Inhaber kleinerer Geschäfte ihre Türen zu. Es erschien ihnen sinnlos, in einem solchen Augenblick ihrer alltäglichen Beschäftigung nachzugehen. Die großen Fernseh- und Rundfunksendenetze sagten ihre regulären Programme ab und stellten sich ausschließlich auf Nachrichten, Kommentare und Dokumentarsendungen um. Als sich dann der Abend über die große Stadt senkte, flammten wie stets die riesigen Leuchtreklamen auf und wie stets strahlte der Times Square im Lichtermeer. Aber auf einmal ging eine Reklame nach der anderen aus, erloschen die Lichter über den Restaurants und über den Theatereingängen. Und das Herz New Yorks, der Times Square, wurde dunkel. Nur die Straßenlaternen leuchteten, nur die Verkehrsampel. Alle Theater, alle großen Filmpaläste schlossen ihre Tore. Alle Veranstaltungen, die in den Ballsälen der Hotels angesetzt waren, wurden abgesagt. Kabarettprogramme, Tanzvergnügen, Bankette, alles, worauf sich eine arbeitsame Stadt für das Wochenende vorbereitet hatte, wurde fallen gelassen. Selbst die Verkäufer, die an den Straßenecken ihre Schubkarren aufstellen und Erfrischungen anbieten, schlossen ihr Wandergeschäft und zogen still ab in die Nacht. Der Verkehr und die Menschenmengen, die sonst das Zentrum New Yorks überfluten, davon war gestern Abend nur noch vielleicht ein Zehntel zu sehen. Menschen gingen allein durch die Straßen, ihr Transistorradio am Ohr und hörten die pausenlosen Nachrichten. Andere standen in kleinen Gruppen, besprachen das unfassbare Ereignis, manche äußerten ihre Trauer, manche ihren Zorn. Aber alle sprachen sie mit gedämpfter Stimme, was die Stille in der großen Stadt nur noch ungewohnter machte. Die meisten jedoch strömten in die Gotteshäuser. Die Kirchen und Synagogen hatten ihre Tore weit geöffnet. Und New Yorker aller Glaubensbekenntnisse fanden sich zusammen im Gebet. Der Gouverneur des Staates New York, Nelson Rockefeller, und New York Citys Bürgermeister Wagner haben angeordnet, alle Flaggen auf Halbmast zu setzen, und eine 30-tägige Trauerperiode wurde proklamiert. Die große Stadt trauert. Im Weglassen all ihrer Alltäglichkeiten und Äußerlichkeiten und im ernüchterten Ausdruck ihrer Menschen.
Nach den Berichten aus Washington und New York meldet sich jetzt unser Korrespondent aus Bonn.
Die Nachricht vom Tode Präsident Kennedys überraschte die politischen Spitzen der Bundesrepublik auf Reisen unterwegs. Bundespräsident Lübcke wurde sie in Manila um 4 Uhr morgens Ortszeit überbracht. Bundeskanzler Erhard erreichte sie über Funk in seinem Sonderzug zwischen Metz und Trier auf der Rückreise von Paris. Der ehemalige Bundeskanzler Adenauer wurde bei der Rückkehr in seine Röndorfer Wohnung unterrichtet. Er lehnte jede öffentliche Äußerung ab mit der Begründung, er sei zu sehr erschüttert. Er telegrafierte an Frau Kennedy und an Präsident Johnson. Mit dem Sonderzug von Erhard war Außenminister Schröder, dessen Kollege Verteidigungsminister von Hassel erhielt die Meldung ebenfalls auf einer Reise, und zwar an Bord des Schnelldampfers Bremen, einige hundert Meilen vor der amerikanischen Ostküste, 2 Tage vor dem Beginn einer längeren USA-Reise, in deren Verlauf Minister von Hassel auch dem amerikanischen Präsidenten einen Besuch abstatten sollte. Davon ist jetzt fürs Erste keine Rede mehr. Ebenso wenig von der Amerikareise Bundeskanzler Erhards, die am Sonntag um 13 Uhr mit dem Start des Flugzeugs in Köln beginnen sollte. Erhards erste Reise in die Vereinigten Staaten in seiner neuen Eigenschaft als Regierungschef wird nun möglicherweise einem traurigen Anlass gelten. Gleich nach der Ankunft des Sonderzuges gestern Abend um 23.09 Uhr begann noch auf dem Bahnhof Bonn eine erste Besprechung, als Vizekanzler Mende zu Erhard in den Zug stieg, um Erhard über die in Bonn inzwischen getroffenen Entschlüsse zu unterrichten. Stumm, mit verschlossenem Gesicht, stieg der Kanzler aus dem Zug, ignorierte die aufgestellten Kameras des Fernsehens und der Wochenschauen und fuhr sofort ins Rundfunkstudio, um Worte des Gedenkens für den Verstorbenen über alle deutschen Sender zu sprechen. Eine gleich anschließend noch im Bonner Rundfunkhaus abgehaltene Konferenz der Spitzen des Kabinetts konnte noch keine Klarheit über die Teilnahme an den Beisetzungsfeierlichkeiten bringen. Noch jetzt, zur Stunde, ist offen, ob das amerikanische Protokoll die Teilnahme der befreundeten Staatsoberhäupter oder der Regierungschefs vorsieht, wonach sich richten wird, ob der Bundespräsident oder der Kanzler nach Washington reisen werden. Morgen um 10.30 Uhr wird das Bundeskabinett in einer Sondersitzung unter anderem darüber sprechen. Anschließend wird die gesamte Regierung zum Kölner Flugplatz fahren, um den zurückkehrenden Bundespräsidenten Lübcke abzuholen, der für 12.30 Uhr erwartet wird. Auf den Bundesministerien wehen die Flaggen auf Halbmast. Auch die Regierungen der Bundesländer haben sich dem angeschlossen. Staatstrauer allerdings bedeutet das nicht. Sportveranstaltungen etwa können also weiterhin stattfinden. In Nordrhein-Westfalen allerdings hat die Landesregierung die Bevölkerung gebeten, von allen öffentlichen und lauten Vergnügungen abzusehen. Auf Ende Januar verschoben hat auch die Bundespressekonferenz den Bonner Presseball, der für nächsten Samstag angesetzt war.
Auch Berlin steht ganz im Zeichen der Trauer um den ermordeten amerikanischen Präsidenten und Freund dieser Stadt. Die Westberliner ziehen seit der letzten Nacht in langer Reihe an der Freitreppe des Rathauses Schöneberg vorbei, um Blumensträuße und Kranzgebinde niederzulegen und sich in die Kondolenzlisten einzuzeichnen.
Wir sind heute den Vormittag über durch die Straßen Berlins gefahren, hauptsächlich durch die Wohn- und Geschäftsstraßen. Und das Bild in Berlin war wie vielleicht an jedem Sonnabend. Man sah Frauen und Männer mit Einkaufstaschen aus den Geschäften kommen, in die Geschäfte hineingehen oder nach Hause gehen. Und doch war es eine große Veränderung. Die Gruppen standen so wie vielleicht am letzten Samstag, aber das Gesprächsthema war ein anderes. Und der Ausdruck auf den Gesichtern war doch ganz anders. Er war ernst. Es sind die gleichen, ja, es sind dieselben Berliner, die vor 5 Monaten dem amerikanischen Präsidenten hier auf dem Rudolf-Wilde-Platz, wo wir im Augenblick stehen, zugejubelt haben, die Straßen zu Hunderttausenden, ja, zu mehr als 1 Million säumten, um dem Freund Berlins ihre Sympathie entgegenzubringen. Diese selben Berliner bringen heute dem verstorbenen Präsidenten ihren Respekt entgegen. Am Eingang zum Rathaus Schöneberg am Rudolf-Wilde-Platz stehen 3 Podeste, schwarz umrandet, mit je 3 bzw. 2 Trauerlisten, die hier ausgelegt sind. Insgesamt 8 Listen zu je 150 Namen. 150 Namen auf einer Liste. Seit heute Morgen um 9 Uhr ist schon ein großer Stapel eingesammelt worden. Gestern Abend bei der inoffiziellen Kundgebung hatte man einfach nur einfaches Papier aufgelegt. Aber auch hier waren die Bogen dick beschrieben mit den Namen der Berliner, die hier dem amerikanischen Präsidenten ihre letzte Referenz erweisen wollen. Eine Dame hat sich gerade eingetragen. Entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, warum Sie sich in diese Liste eingetragen haben heute Morgen?
Das für den verstorbenen, für den ermordeten Präsidenten Kennedy habe ich mich eingetragen, um meine Trauer zu bekunden.
Waren Sie vor 5 Monaten auch dabei, als
Jawohl.
Der Präsident hier in Berlin war?
Ja, erstens war ich dabei und außerdem habe ich alles am Fernsehen miterlebt.
Der Grund, dass ich Kennedy sehr lieb hatte,
fast absolute Stille herrscht in der Ehrenhalle des amerikanischen Verwaltungsgebäudes in der Kleeallee. Die Menschen kommen vom U-Bahnhof Oskar-Leneheim her oder von den Bussen und gehen durch die parkartige Anlage des amerikanischen Verwaltungsgebäudes vorbei an der amerikanischen Fahne, die auf Halbmast weht, vorbei an den beiden Panzern, die neben der Fahne aufgefahren sind und von denen aus jeweils ein Trauersalutschuss alle halbe Stunde geschossen wird. Hier in der Halle sind die Traditionsfahnen der amerikanischen Truppenverbände in Berlin aufgestellt. An 3 schwarzen Tischen liegen 7 Trauerlisten aus, in die sich die Berliner eintragen. Aber nicht nur die Berliner. Hier sehen wir den holländischen Generalkonsul in Berlin, Jack Millenaar, der sich eben in einer der Listen eingetragen hat. Den Abschluss der Halle bildet wieder eine trauerumflorte amerikanische Staatsfahne und ein großes, fast lebensgroßes Bild des amerikanischen Präsidenten, des verstorbenen Freundes von Berlin, John F. Kennedy, mit schwarzem Trauerflor.
Heute Vormittag fand eine Trauerparade der amerikanischen Garnison in Berlin statt.
Die amerikanische Armee trauert um ihren obersten Befehlshaber. Sie trauert um den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Leicht flattern die Fahnen der 50 amerikanischen Staaten im Wind, und im Hintergrund ist das Sternenbanner der Vereinigten Staaten auf Halbmast gesetzt. Auf der Ehrentribüne haben unter anderem Platz genommen Abordnungen der britischen und französischen Garnison in Berlin. Die Parade wird abgenommen von Oberst Swiergen, dem Generaladjutanten der Berlin-Brigade. Kommandos schallen über die breite Straße vor den McNair-Kasernen in Lichterfelde. Die Gäste haben sich jetzt von ihren Plätzen erhoben auf der Ehrentribüne.
Heavenly Father, God of consolation, sustain us and our country in this hour of sorrow. As we lament the untimely death of our devoted president and...
Himmlischer Vater, Gott des Trostes, halte uns und unser Land aufrecht in dieser Stunde der Trauer, da wir den Tod unseres getreuen Präsidenten und obersten Befehlshaber beklagen. Mögest du, o Herr, seine Seele gnädig aufnehmen. In seinem Tod wie in seinem Leben gab unser Präsident ein Beispiel der Erfüllung der hohen Forderung, die er an uns stellte. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Er war Symbol einer neuen Generation. Er wollte sie zu Höherem führen. Nun ist er ihr erster Märtyrer. Er weihte sein Leben der Aufgabe, die vor ihm lag, und in ihrer Erfüllung hat er das letzte, höchste Opfer gebracht. Möge die Sache, der er diente, gedeihen. Möge der Friede, für den er kämpfte und strebte, uns zum Erbteil werden und ihm zum Ruhme. Gib, o Herr, unserem neuen Präsidenten und uns selbst einen Geist der Weisheit und des Mutes, einen Geist der Gerechtigkeit und der Güte, sodass wir ohne Hass oder Bitterkeit den Forderungen einer ungewissen Zukunft begegnen können. Möge uns aus der Pein und dem tiefen Schmerz dieser Stunde ein neues Vertrauen in unsere Lebensform erwachsen, eine erneute volle Hingabe an unsere Pflichten, sodass unsere Standhaftigkeit, unsere Geduld und unser Mut ein Tribut sind, den jeder Einzelne von uns dem Andenken unseres toten Präsidenten darbringt. Er ruhe in ewigem Frieden.
And agony of this hour, may we experience a rebirth of confidence in our institutions, a renewed dedication to our duties, so that our steadfastness, patience and courage may be a personal tribute to the memory of our deceased President Kennedy. May he rest in eternal peace. Amen.
Das Gebet sprach der katholische Priester der Berlin Brigade, Father McQuire. Die Soldaten der amerikanischen Garnison stehen in Habachtstellung.
Auch jenseits der Mauer in Ost-Berlin hat der Tod des amerikanischen Präsidenten Erschütterung hervorgerufen.
Es sollte ein fröhlicher Abend werden, in der Wohnung meiner Ostberliner Freunde. Wir hatten Tanzmusik im Radio eingestellt, aus einem westlichen Sender. Plötzlich schwieg der Empfänger. Eine technische Störung? Wir hörten nicht recht hin, nur mit halbem Ohr vernahmen wir die Ankündigung einer Sonderdurchsage. Dann kamen die schicksalsschweren Sätze. 8 Menschen, 7 Ostberliner und ich als westlicher Gast erstarrten. Kein Wort, kein Geräusch im Zimmer. Einer aus der Runde stand schließlich auf und drehte an der Skala. Wir hatten den Ostberliner Rundfunk im Lautsprecher. Ernste Musik. Eine Messe mit christlichem Chorgesang. Vielleicht hatte dieses Konzert ohnehin auf dem Programm gestanden. Wir haben es nicht nachgeprüft. Denn erst in diesem Augenblick, als wir das Kyrie Eleison hörten, war die Nachricht vom Tode Kennedys vom Ohr wirklich in den begreifenden Verstand und ins Herz gedrungen. Noch immer saßen wir stumm und starrten auf die Tischplatte. 10 Minuten mochten vergangen sein oder mehr, da fand einer meiner Ostberliner Freunde das erste Wort. Er sagte: Wieder eine große Hoffnung weniger. Das Gespräch der nächsten halben Stunde war so, wie es nur in Ostberlin sein kann, unter Menschen, die von einem abgrundtiefen Misstrauen gegen diejenigen erfüllt sind, die über sie herrschen. Diese 7 Menschen aus Ostberlin zwischen 25 und 40 Jahre alt hatten Angst. Angst vor der unberechenbaren Weltgeschichte. Was wird in dieser Nacht geschehen, so fragten sie. Jetzt in dieser Stunde ist die ganze westliche Welt gelähmt. Sie hatten keine Vorstellung, was vielleicht geschehen könnte. Erst als wir in der nächsten Nachrichtensendung hörten, dass auch der sowjetische Rundfunk sein Programm unterbrochen und ernste Musik gesendet hatte, waren meine Ostberliner Freunde so weit beruhigt, dass sie still nach Hause gehen konnten. Zu zweit fuhren wir in die Stadt. Ich wollte sehen und hören, wie andere, uns fremde Menschen in Ostberlin auf die Todesnachricht reagierten. Den Taxifahrer fragten wir, ob er Nachrichten gehört hätte. Er wusste von nichts. Als wir ihm sagten, Kennedy ist tot, ermordet, zuckte der Mann am Steuer zusammen. Er schaffte es gerade noch, rechts an den Bordstein zu fahren und zu bremsen. Ein paar Minuten mag es gedauert haben, bis der alte Berliner seine Nerven wieder in der Gewalt hatte. Das große Tanzcafé war nur schwach besucht. Ungewöhnlich schwach für einen Freitagabend. Die tanzenden Gäste aber schienen noch nichts zu wissen. Wir setzten uns für ein paar Minuten an die Bar und sprachen vom Tod des amerikanischen Präsidenten. Irgendjemand fragte, was sagen Sie da? Wir nickten und bestätigten. 12 oder 15 Menschen, die sich bis zu diesem Augenblick nicht gekannt hatten, verstummten und waren in dieser Stille miteinander verbunden. Dann zahlten sie und gingen schweigend. Man spricht nicht in der Öffentlichkeit über solche Dinge. Drüben, in Ost-Berlin.
Um 17 Uhr versammelten sich Berliner Schüler nach einem Aufruf des Berufsschulparlaments und des Berliner Schülerparlaments am Platz der Luftbrücke zu einem Schweigemarsch zum Schöneberger Rathaus, wo gegenwärtig eine Kundgebung mit dem regierenden Bürgermeister Willy Brandt und Schulsenator Evers stattfindet.
In den Händen tragen sie Fackeln und hier ist die Jugend vertreten des Berliner Berufsschulparlaments und des Berliner Schülerparlaments. Das heißt im Grunde 250.000 Schüler, davon 56.000 Berufsschüler. Die Jüngsten mögen etwa 7, 8, 9 Jahre alt sein und die Ältesten nun. Es sind nicht nur Schüler, die hier mitmarschieren, denn hin und wieder reihen sich auch einige Berliner mit in den Zug ein, die zunächst einmal neugierig am Straßenrand standen. Ich fragte einen jungen Berliner, 9-Jährigen, weißt du, warum hier marschiert wird? Und er gab mir sofort die Antwort, natürlich wegen Kennedy. Herr Kleindienst, Sie sind vom Berliner Berufsschulparlament und Sie haben diesen Schweigemarsch kurzfristig mit arrangiert.
Wir hatten vom Berliner Berufsschulparlament aus am Freitagabend eine Vorstandssitzung und in dieser Vorstandssitzung hinein kam ein Telefonat mit der Nachricht, dass Präsident Kennedy verletzt sei und später erfuhren wir dann, dass er an diesen Verletzungen verstorben ist. Wir haben uns daraufhin sofort entschlossen, diese Sitzung abzubrechen, haben uns über die Möglichkeiten unterhalten, unseren Eindruck auf diese Nachricht hin zu demonstrieren und sind daraufhin zu dem Entschluss gekommen, am Sonnabend so schnell wie möglich, also eine solche Veranstaltung, wie wir sie heute Abend durchführen, zu arrangieren.
Besten Dank, Herr Jens. Ich will Sie nicht aufhalten. Sie wollen sich sicher in den Zug mit einrangieren, der übrigens angeführt wird vom Schulsenator Evers, der extra hier erschienen ist, der später dann auch vor dem Schöneberger Rathaus sprechen wird. Voran des Zuges fahren zwei Funkwagen und ein Bereitschaftswagen der Polizei und an der Seite, da der Zug nur eine Fahrbahnseite der Straßen passieren darf, wird er begleitet von weißen Mäusen auf Motorrädern.
Soweit die Berichte des Zeitfunks auf RIAS 1.
Deutschlandradio Retro.